Ich muss euch noch ein bisschen warten lassen, bevor ich erkläre, was das bedeutet. Ostern ist eine Woche vorbei, aber was hat sich durch Ostern in unserem Leben verändert? Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Wir haben Vergebung unserer Schuld, weil wir mit Christus zu neuem Leben auferweckt worden sind. Doch wie wirkt sich das aus? Wenn Leute, die nur kurz klinisch tot waren und wieder zurückgekommen sind, in der Regel das ganze Leben völlig verändern, wie viel mehr wirkt sich das in unserem Leben aus, nachdem wir wissen, dass wir hoffnungslos tot waren und jetzt mit Christus zu neuem Leben erweckt worden sind? Eine Geschichte aus dem Zusammenhang um Ostern zeigt uns da ein paar interessante Folgen. Ich lese aus Lukas 24, ab 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr miteinander auf eurem Weg?« fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?« fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias denn nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie ihn. »Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« Da geleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Mit Jesus unterwegs, weil er auferstanden ist. Bestimmt hat sich jeder von uns schon einmal gewünscht, zu der Zeit gelebt zu haben, als Jesus gepredigt hat. Wir hätten ihn gerne so buchstäblich kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Lied von dem Waldemar Grab zurückerinnert, wo er das so richtig schön besingt und dann bei der Speisung der 5000 sagt, und ich hätte geholfen, die Körbe leer zu essen. Mit seinen Worten natürlich. Aber vielen von uns geht das so. Vielleicht wären wir sogar gerne bei Jesus gewesen oder bei den Jüngern gewesen, als Jesus auferstanden war. Den Auferstandenen hören, sehen, anfassen, so wie Thomas. Nicht nur, weil wir daran zweifeln, dass es wahr ist, sondern weil dabei gewesen zu sein doch immer was ganz anderes ist, als nur darüber gehört zu haben. Wer bei einem Fußballspiel dabei war, erlebt es anders, als wenn man später eine Aufzeichnung sieht. Ganz klar. Zwei Nachfolger Jesu, die zwar nicht zum Zwölferkreis gehörten, werden uns hier ein wenig vorgestellt. Von einem hören wir den Namen Kleopas, vom anderen nicht. Wir kennen ihren Wohnort, Emmaus. Und wir kennen ihre typische Schwäche. Sie hatten bestimmte Vorstellungen über Jesus, die wie eine Seifenblase am Kreuz zerplatzt waren. Er hatte so viele Wunder getan. Menschen neue Hoffnung, einen Sinn für ihr Leben vermittelt. Aber er hatte es nicht geschafft, sich durchsetzen zu können. Er konnte Israel nicht erlösen, weil er getötet wurde. Diese erlebte Tatsache löschte alle Hoffnungen aus, weil ja ein Toter nichts mehr tun kann. Sie waren dabei. Sie haben mitgelitten und damit ihren Traum von einer besseren Zukunft verloren. Er hat zwar viel erzählt und angekündigt, aber alles, was sie verstanden hatten, was sich in ihren Köpfen gebildet hatte von den Reden und dem Handeln Jesu, ja, die allgemeinen Erwartungen der damaligen Zeit, all das ist aus. Vorbei. Verloren. Wieder einmal umsonst gehofft. Der Blick zurück kann keine Hoffnung mehr geben. Das war eine nüchterne, sachlich richtige und für alle Zeiten gültige Erkenntnis. Leben aus der Vergangenheit geht nicht. Obwohl sie viel mit Jesus erlebt hatten, obwohl sie gut ausgebildet waren, hatten sie nicht einmal die nötigen Reformen im Judentum durchsetzen können, weil alles ja mit Jesus selbst zusammenhängt. Beim Vergleich mit uns heute ist mir aufgefallen, dass wir uns heute nicht nur ab und zu wünschten, damals dabei gewesen zu sein, sondern dass auch wir, genauso wie die Jünger damals in der Gefahr stehen, zurückzusehen und aus dem zu leben, was einmal war. Bei uns sieht das anders aus. Wir haben Zeiten erlebt, in denen unser Glaube lebendig war. Und darauf baut man seine Hoffnung. Ich habe Zeiten gehabt, in denen ich sehr viel gelernt habe. Die Gefahr besteht, darauf zu vertrauen. Wir haben mal Erfahrungen mit Jesus gemacht und die bilden das Fundament unseres Glaubens. Wir haben uns mal bekehrt und damit ist alles in Ordnung. Alle diese Versuche sind äußerst gefährlich. Sie gaukeln uns Leben vor, das gar nicht mehr da ist. Damit können wir nur so lange bestehen, bis es irgendwo mal brenzlig wird. Egal, ob das persönliche Nöte sind oder Anfeindungen und Angriffe von außen, wenn es darauf ankommt, reicht das Leben aus der Vergangenheit nicht mehr. Gut, dass Jesus das seinen Nachfolgern sehr deutlich macht und ihnen weiterhilft und das auf eine ganz interessante Art und Weise, genau gesagt auf zwei Arten. Auf dem Weg erklärt Jesus diesen beiden Nachfolgern den Plan. Dieser große Plan Gottes wird ihnen erklärt. Nachdem die beiden Jesus ihre Not geklagt hatten, macht Jesus etwas Wichtiges. Er geht jetzt nicht her und sagt ihnen, jetzt macht doch mal eure Augen auf. Erkennt ihr mich nicht? Das würde doch reichen, oder? Ich bin doch Jesus, ich bin auferstanden. Es ist alles in Ordnung, wir können so weitermachen wie vorher. Nein. Jesus tut etwas, was erst auf den zweiten Blick Sinn macht, dann aber wirklich sehr. Jesus erklärt ihnen das, was sie als Wort Gottes kennen. Er erklärt ihnen, was in den alttestamentlichen Büchern geschrieben steht. Er zeigt ihnen, wie sein Kommen geplant war, hat wahrscheinlich bei 1. Mose 3 angefangen, wo beschrieben wird, dass der Nachkomme der Frau dem Nachkommen der Schlange den Kopf zertritt, dabei aber selber in die Ferse gebissen wird. Dann geht er weiter, vielleicht bis zu Jeremia 31, wo beschrieben wird, wie Gott selbst dem Menschen, der zu ihm gehört, das kalte, tote Herz aus der Brust nehmen und ihm ein Herz geben wird, das lebt, das fühlt, das auf ihn hört und ihm gehorcht. Dazu bestimmt auch Jesaja 53, wo beschrieben wird, wie und warum der Gottesknecht leiden und sterben und begraben werden muss. Und sicher auch noch manches andere mehr. Jesus macht ihnen damit deutlich, dass sie alle wichtigen Informationen bereits haben. Dass sie nur selbst im Wort Gottes forschen müssen, um den Rahmen, den großen Plan zu verstehen. Über viele Jahrhunderte hinweg war das ja wirklich schwierig. Die meisten Menschen mussten sich auf das verlassen, was ihnen andere erzählten, die lesen konnten. Und deswegen konnte durch die Geschichte hindurch so viel Missbrauch und unsägliches Leid entstehen, das von Menschen begangen wurde, die sich selbst als Boten Gottes ausgaben, weil die Leute es überhaupt nicht überprüfen konnten. Gut, dass es diese Entschuldigung heute nicht mehr gibt. Heute kann fast jeder Mensch auf der ganzen Erde nicht nur das Alte, sondern auch das Neue Testament, die ganze Bibel lesen. Und trotzdem passiert es, gerade da, wo man in der Regel nicht nur eine Bibelübersetzung zu Hause hat, gar nicht mehr so oft. Den Rahmen kennen schützt zunächst einmal vor Irrwegen. Um heutzutage klarzukommen, brauchen wir wieder diesen Rahmen. Wir wissen, dass es die Bibel gibt. Wir kennen auch die groben Züge von ihrem Inhalt. Aber wie soll jemand, der diesen Rahmen nicht hat, klarkommen mit den Aussagen, die in ähnlicher Form immer häufiger vorkommen? Manche haben damit angefangen, erste Inhalte der Bibel in Frage zu stellen. Das Ganze läuft bereits seit fast 300 Jahren. Etwa so lange, wie es zumindest bei uns für fast jeden erschwinglich wurde, eine eigene Bibel zu haben. Immer wieder wurden sogenannte Entdeckungen veröffentlicht, die versuchen, diesen Rahmen mehr und mehr auszuhöhlen. Ich nehme nur mal so ein Beispiel, was gar nicht mehr ganz neu ist. Dieses Buch von Dan Brown, Sakrileg, wo man ja beschreibt, dass die Geschichte mit Jesus und Maria Magdalena gar nicht so ausgegangen ist, wie das in der Bibel steht. Und dass es ja apokryphe Bücher gibt, in denen auch ganz anderes drinsteht. Und dass, wenn man die entsprechend liest, dann weiß man auch genau, dass das Ganze, so wie die Geschichte dargestellt wurde, von der Kirche nicht stimmen kann. Das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, in denen der Glaube systematisch unterhöhlt wird. Außer, wenn man die Schrift wirklich kennt und versteht, warum in der frühen Kirche diese Bücher von vornherein als nicht zur Bibel dazugehörig abgelehnt wurden. Weil sie nämlich nicht dem Evangelium entsprechen und deswegen auch nicht das Recht haben, entsprechend sich so nennen zu können. Und obwohl mittlerweile, ja schon damals, als dieser Film rauskam, im Fernsehen und überall gezeigt wurde, dass es einfach nicht stimmen kann, was er schreibt, gibt es heute viele, viele Menschen, die das einfach so glauben. Es kam ja im Fernsehen. Für Jesus war es wichtig, dass diese beiden Nachfolger anhand der Bibel erkennen konnten, dass ihre menschlichen Vorstellungen falsch gewesen waren und dass Jesus wirklich auf die Erde kommen musste, um für unsere Schuld zu sterben und wieder zu neuem Leben erweckt werden musste. Das steht alles schon so im Alten Testament drin. Damit sind wir aber schon bei der zweiten Art angekommen, wie er den Jüngern damals und uns heute hilft, wirklich Klarheit zu bekommen. Mit ihm zu leben, öffnet nämlich die Augen. Erst im Alltag wird der Auferstandene wirklich erkannt. Kleopas und der andere Jünger mussten das, was in der Bibel steht, erst lebendig erleben. Dafür hat Jesus selbst gesorgt, indem er es ihnen erklärt hat. Und sie haben schon da gespürt, dass etwas Besonderes passiert. Hier erläutert nicht einfach nur irgendein Gelehrter Mose und die Propheten, sondern es redet in ihr Herz hinein. So wie wir das bis heute kennen, wenn Gott durch seinen Geist zu uns spricht, indem er uns die Bibel, ihre Zusammenhänge verdeutlicht. Das Herz brennt und man weiß einfach, dass das die Wahrheit ist, dass das dran ist und worum auch immer es geht. Was mich aber gewundert hat, was mir so ganz besonders aufgefallen ist, möchte ich jetzt an den Schluss meiner Predigt stellen. Mir ist aufgefallen, dass weder der Blick zurück, der eher hinderlich war, noch das Hören und Erläutern der Bibel, das auch wir unbedingt immer wieder brauchen, um den Rahmen nicht zu verlieren, dass es alles nicht reichte, um Jesus zu erkennen. aber die Art und Weise, wie er beim Essen das Brot brach, wie er betete, also das Erleben des Auferstandenen mitten in ihrem ganz normalen Alltag. Das führte dazu, dass sie ihn erkannten. Und sie wussten plötzlich, jetzt verstehen sie nur nicht mehr, warum sie ihn vorher nicht erkannt haben. Und das ist jetzt das, was mir Ostern so verdeutlicht, dass es nichts gibt, was die Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist, dass er wirklich lebt, dass diese Gewissheit wegnehmen kann. Wir können Jesus durch seinen Geist heute in unserem Alltag erleben und ihn sehen, lernen, wie das, was er tut, auch heute noch passiert. Er ist nicht nur der, der vor 2000 Jahren einmal hier auf dieser Erde gelebt hat, der viel Gutes getan hat. Er ist auch nicht nur der, über den wir in der Bibel lesen können, was uns vom Heiligen Geist so bestätigt wird, dass wir an ihn glauben können, weil er ja für uns gestorben und auferstanden ist. Er ist auch nicht nur der, dessen Lehre und Tat für uns am Kreuz durch ausgebildete Menschen verdeutlicht wird, damit wir es verstehen und nachvollziehen können. Sondern weil er auferstanden ist, lebt er heute bei uns, in uns, mit uns. Er ist da und deswegen können wir ihn erleben, in unserem Alltag. Weil Ostern keine Theorie ist, sondern Realität. Deswegen lohnt es sich heute, mit ihm zu leben. Er redet durch seinen Geist zu uns, weit über unsere Möglichkeiten hinaus. Unabgesprochen benutze ich jetzt mal ein Beispiel von Heike, aber manch einer von euch kann damit was anfangen, weil er das schon selber erlebt hat. Viele haben das schon miterlebt, dass Heike sie gedrängt hat, ein bestimmtes Buch zu lesen. Also jetzt nicht jedem dasselbe, sondern der eine das, der andere das. Heike verteilt da ganz gerne. Und das auch nicht nur, weil sie selber davon begeistert war, sondern weil sie weiß oder von Gott gedrängt war, das entsprechend auch dann für jemand weiterzugeben. Einmal war das so, das ist schon ein bisschen her, aber ich finde das so interessant in dem Zusammenhang. Sie wollte für jemand zum Geburtstag ein Buch kaufen. Und sie wusste genau, das müsste es jetzt sein. Aber dann hat sie sich den Titel nochmal angeguckt und hat überlegt, ach, nee, ich nehme lieber ein anderes. Dann hat sie das andere Buch gekauft, kommt dann zum Geburtstag und stellt fest, dass die Person das Buch schon hatte. Einmal nicht darauf gehört, was Gott deutlich gemacht hat und schon hat man Doppeltes. Ist nicht weiter schlimm, kann man umtauschen, kein Problem. Aber das ist einfach der Punkt. Gott redet durch uns und er handelt durch uns und da, wo wir auf ihn hören, kommt das Ganze zusammen. Bildet sich das Ganze zu einer Einheit, zu einem Leben. Auf der einen Seite der große Plan, den wir in der Bibel haben, und auf der anderen Seite das Leben Jesu, das Wirken Jesu in unserem Alltag durch seinen Geist. Beides kommt zusammen, bildet eine Einheit. Und das ist so, wie es eigentlich sein soll. Denn die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert uns. Wer so diesem Auferstandenen begegnet, wer erlebt, wie Jesus durch den Geist zu uns redet, uns drängt oder hindert, bei dem passiert etwas, was über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Die Begegnung mit dem Auferstandenen im Alltag verändert unser Leben, verändert unsere Perspektiven, schenkt uns Mut oder Hoffnung, verändert sogar unseren Charakter. Das Herz von Kleopas und dem anderen Jünger war sehr schwer und verwirrt. Obwohl sie von der Auferstehung gehört hatten, aber erst als sie den Auferstandenen selbst erkannt hatten, veränderte sich alles, obwohl Jesus da nicht mehr da war. In dem Moment, wo sie ihn erkannt haben, ist er verschwunden und trotzdem veränderte das alles. Nichts war mehr wichtiger, als jetzt diese 2 Stunden Weg nach Jerusalem zurück wieder auf sich zu nehmen und mitten in der Nacht nach Jerusalem zu den anderen Jüngern zurückzurennen. Jesus hatte nicht nur ihre Zweifel beseitigt, und ihre Fragen beantwortet, er war ihnen begegnet und das musste man mit den anderen teilen. Das führte wieder zu den anderen. Ich weiß, dass manch einer sich das hier wünscht und dass er das so von sich selbst hat sagen oder dass er das so von sich selbst auch sagen könnte. Bei anderen ist das völlig normal und üblich. Wer ein neues Herz hat, und das hat laut Bibel jeder, der von ihm zu neuem Leben auferweckt worden, der kann Gottes Reden verstehen, der hört Worte, der merkt, andere Gedanken, Gefühle, die in einem denken. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und er spürt bei Fragen, was richtig und was falsch ist. Er spürt vielleicht körperlich diesen Unterschied. Wieder andere sehen bei Fragen die Antwort. Der Weg ist ganz, ganz unterschiedlich, aber das Ziel ist dasselbe. Weil Jesus auferstanden ist, lebt er, spricht er zu uns heute in unseren Alltag. Manchmal auch im Gottesdienst, oft aber auch zu anderen Zeiten, ohne menschliche Hilfe. Wer mit ihm auferstanden ist, also mit ihm lebt, der kann sein Reden erkennen und verstehen, wenn er es nur will. Das bedeutet für Kleopas und den anderen Jünger Ostern. Jesus lebt und er ist für mich da. Und wer das noch nicht sagen kann, der kann die Aussage auch rumdrehen. Der kann die diesjährigen Ostern nehmen und Gott darum bitten. Herr Jesus, ich weiß, dass du auferstanden bist, aber ich erlebe so wenig von dir in meinem Alltag. Lass mich erkennen und verstehen. Und wir werden ihn erleben, weil er lebt und an uns und unserem Alltag interessiert ist. Die Jünger gingen zurück zu den anderen Jüngern. Und für uns jetzt noch eine kleine zusätzliche Sache, die ich gefunden habe, als ich die Präsentation gemacht habe, unter dem eigentlichen Text, wo ich nach Bildern gesucht habe und habe dann das genommen. Dort steht ganz einfach auf Griechisch der Satz Ego emi heodos kai het aletheia kai het zoe. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt nichts anderes als ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ich das weiß, wenn ich die Sprache gelernt habe, kann ich es lesen. Kein Problem. So ist das manchmal. Manchmal müssen wir diese Sprache Gottes lernen und dann können wir es lesen. Dann entdecken wir die Wahrheit Gottes in unserem Leben. Das kann bei manchen Leuten, wie das bei mir nötig war, über eine Sprache wie das Griechische laufen. Das kann bei anderen über ganz andere Bahnen gehen. Darum geht's nicht. Aber da, wo Gott uns die Augen öffnet, erkennen wir Christus als den, der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Und mit ihm können wir unseren Weg gehen, zum Vater und mit dem Vater. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns nicht nur Ostern nacherleben lässt, was damals geschehen ist, sondern dass du auch in dieser Zeit zu uns redest, in das hinein, was uns heute betrifft. Und so wie diese beiden Jünger dir begegnen mussten, obwohl sie dich kannten, dich nicht erkennen konnten und erst in ihrem Alltag erlebt haben, was die wirkliche Wahrheit ist, und dass du wirklich der Weg und auch das Leben für sie bist, so möchte ich dich bitten darum, dass du auch bei uns immer wieder diese inneren Augen öffnest. Dass wir dich nicht nur in der Vergangenheit irgendwo, irgendwann mal erlebt haben, sondern dass wir dich erleben in unserem Alltag. Dass du uns führst und leitest, uns Hoffnung schenkst, uns Frieden gibst, immer wieder neu die Kraft auch für unseren Alltag und uns das einfach deutlich machst. Du bist der für uns Mensch wurde, der für uns auf diese Erde gekommen ist, hier gelebt hat und dem Vater in dieser ganzen Zeit gehorsam war für uns, der für uns gekreuzigt wurde und starb, der begraben wurde und vom Vater im Himmel zu neuem Leben auferweckt wurde, damit du auch uns mit dir lebendig machen kannst. Danke dafür, dass wir das wissen, dass wir das erleben und dass wir in dieser Kraft auch in unserem Alltag unseren Weg gehen können. Danke dafür, dass du bei uns bist, durch deinen Geist, immer und zu jeder Zeit. Amen.